Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 184 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Hier ist pünktlich zum Valentinstag deine Liebeserklärung an den Schwimmsport und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Ich habe mich am Dienstag mit Joscha Salchow hingesetzt und wir haben einfach mal angefangen, übers Schwimmen zu plaudern. Daraus ist ein munteres Gespräch geworden für ungefähr 55, 57 Minuten, in dem wir uns über alles Mögliche unterhalten haben. Über seine Reise bei Olympia, über seine Zeit in Australien, also den Post-Olympia-Blues, seine Zeit in Heidelberg und sein neues Zuhause jetzt in Eindhoven. Außerdem haben wir über sein Leben im Hotelzimmer gesprochen, den Menschen Joscha Salchow näher beleuchtet und das Training als Sprinter. All das hört ihr jetzt in den kommenden 57 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und habt eine schöne Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer regulären Episode. Und da ist er live mir zugeschaltet, der Olympia-Finalist, der deutsche Rekordhalter und der deutsche Meister. Ich sage hallo, herzlich willkommen im Swimcast-Poolhäuschen, Joscha Salchow.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass wir die Zeit finden, jetzt mit reichlich Monaten Abstand zum letzten Highlight, das deine Karriere begleitet hat. Und da möchte ich auch direkt eigentlich gerne ins Thema einsteigen. Denn es geht natürlich um die Olympischen Spiele in Paris 2024. Und ich habe dich schon mit all den Titeln begrüßt, die du im letzten Jahr einsammeln konntest. Deutscher Rekordhalter, du bist deutscher Meister geworden, du bist im Olympiafinale geschwommen, bist dort Sechster geworden mit neuer deutscher Rekordzeit. Ich glaube, viel mehr und viel besser kann man sich das gar nicht malen. Ist denn das so ungefähr auf der Agenda, was sich dir damals vielleicht 14, 15-jährige Joscha erträumt hat?
Schwer zu sagen. Ich kann dir nicht sagen, ob ich mit 14 diese Träume hatte. Ich kann dir nicht sagen, ob ich dieses Ziel wirklich hatte, weil ich hatte das letztens mit Morph das Gespräch, unserem neuen Sportpsychologen beim DSV, ob es irgendwie den Moment gab, wo sich der junge Joscha irgendwie gedacht hat, ich möchte auch mal so groß rauskommen oder der und der ist ein Vorbild. Und dazu kann ich tatsächlich gar nicht so richtig viel sagen, weil ich mich an so einen speziellen Moment gar nicht erinnere, wo ich sage, hey, ich habe mit 15 gesagt, ich möchte auf jeden Fall XY erreichen. Das gab es gar nicht. Aber natürlich sind das alles riesige Leistungen, die ich abgerufen habe. Natürlich sind das alles tolle Titel, die ich irgendwo gewinnen konnte, beziehungsweise jetzt mich nennen darf. Und freue mich darüber natürlich riesig.
Aber irgendwann wird dir ja vermutlich klar gewesen sein, das könnte mehr als in Anführungszeichen, und das meine ich gar nicht despektierlich, mehr als nur eine Teilnahmeurkunde bei Olympia sein. Wann war so dieser Moment?
Na, ich weiß, als ich in Berlin deutschen Rekord geschwommen bin, da war einem ja schon klar, wenn du unter 48 Sekunden schwimmst, dann sieht das schon ganz gut aus. Witzigerweise hatte da Joshua Nolo, ein alter, ja, Bekannter von mir, damals schon geschrieben, dass das für ein Olympiafinale reicht. Der hatte recht behalten, dass genau diese Zeit, die ich geschwommen bin, dann auch gereicht hat. Diese Zufälle, ja, gibt's wohl. Er konnte das im April schon voraussagen und das ist dann auch so eingetreten. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es mit einer Zeit in die Richtung schon gut aussah. Ich habe vorher gesagt, dass das Finale natürlich das Optimum wäre. Ich bin aber im Semifinale, kann man ja so sagen, auch schon sehr zufrieden gewesen. Top 16 der Welt, wenn du da eine Top-10-Platzierung machst, bist du die 10 schnellsten, unter den 10 schnellsten der Welt. So, und jetzt bin ich 6 schnellste der Welt. Das hört sich immer noch ganz schön surreal an, das muss man einfach so sagen. Wenn man hier so in seinem Alltag lebt, ist es immer noch nicht so richtig greifbar, glaube ich.
Ja, das ist echt abgefahren, der 6-schnellste der Welt. Das war ja auch durchaus eine historische Leistung. Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz parat, aber ich glaube, in den 80ern war das letzte Mal ein deutscher Sportler im 100-Meter-Freistil-Finale. Ich erinnere mich, dass wir vor Olympia gesprochen hatten und da hattest du sehr vollmundig und selbstbewusst angekündigt, dass du gerne in jedem deiner Starts ins Finale möchtest. Und genau das ist dir auch gelungen. Es war dann noch die 4x200 und die 4x100 Freistilstaffel, mit der du ins Finale gekommen bist. Wie blickst du jetzt mit all den Monaten Abstand auf die Spiele zurück?
Das war der größte Wettkampf meiner Karriere und auch der beste Wettkampf meiner Karriere bisher. Sowohl sportlich als auch nachher, was man drumherum erlebt hat. Ich denke, das gesamte Erlebnis Olympia war einfach sehr toll. Und ich bin extrem zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich glaube, dass aber da auch das Team, wir Jungs in Paris, einen großen Anteil hatten. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Lukas Mertens mit seiner Goldmedaille an Tag 1 ein großer Bestandteil darin ist, dass irgendwie so das Team sich hat mitreißen lassen. Na, wir, Lukas holt am ersten Tag Gold. Wir Jungs kommt der Firma 1 auch im Vorlauf schon weiter mit deutschem Rekord. Und so, das darf man ja eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, das ist dann halt so, sind wir auch irgendwo in den Wettkampf reingewachsen. Olympia ist nicht der Wettkampf, wo du reinwächst, sondern da muss es von Beginn an klappen. Das hat auch zu Beginn geklappt. Auch wenn wir natürlich gerade in der Firma 1 Staffel super unerfahrene Leute dabei hatten. Es war ja für jeden von uns das erste Mal beim Spielen. Und wir haben es trotzdem hingekommen. Und also bis auf Lukas nachher natürlich, aber es ist trotzdem die Tatsache, dass wir ja einfach dort eine sehr gute Leistung abgerufen haben und so haben von der Euphorie halt tragen lassen. Und das hat sich von Tag 1 durchgezogen bis zum Ende.
Das war ja beileibe nicht dein erster internationaler Auftritt im DSV-Dress. Würdest du auch sagen, da gab es eine Stimmungsveränderung zu den vorangegangenen Höhepunkten?
Finde ich schon. Das war schon für mich persönlich spürbar irgendwie, dass wir uns ja extrem gut verstanden haben, sowohl in der UWV als auch dann vor Ort. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir wirklich eine UWV hatten, die länger ging. Das haben wir jetzt in Singapur ja auch wieder das Glück, dass wir dann länger zusammen sind und auch diesmal, soweit ich weiß, zusammen. Das war natürlich dann vor den Spielen irgendwie ein bisschen komisch. Du trittst als Team Deutschland an und dann, ja, ist der eine Teil in Magdeburg und der andere Teil in Berlin. Das ist irgendwie dann ein bisschen schwierig, aus meiner Sicht. Gut, das ist dann halt so gewesen. Wir haben es aber trotzdem alle sehr, sehr gut verstanden. Ich bin mit Peter war ja sehr extrem gut klargekommen. Wir waren auf einem Zimmer in der UWV vor Ort in Paris und haben uns, oder er hat mich, muss man ja sagen, er ist ja nur in Anführungsstrichen nicht 4x1 geschwommen, hat mich, wo es ging, unterstützt. Gerade an dem Tag, wo ich 4x geschwommen bin, wo ich meinen Einzelstart hatte. Und das hat natürlich auch die Leute irgendwo beflügelt. Zudem kam aber auch noch dazu, dass wir uns alle Leute lange kannten. Das war irgendwo ein Zusammenkommen von vielen Leuten, die sich lange kennen, die richtig Bock auf diesen Wettkampf hatten, ordentlich trainiert haben und dann lief das Ding auch.
Ja, eine der Sachen, die im Team auffällig ist, ihr seid sehr, sehr eng beieinander von den Jahrgängen. Ich glaube, Peter, kennst du auch schon von Junioren-Weltmeisterschaften noch, anno dazu
Ja,
mal? Also
sogar
ihr habt ja,
2016 JDM, glaube ich, das erste Mal.
also ihr habt eine lange gemeinsame Historie. Und du sprichst die Stimmung an und dass man sich alle gut verstehen. Jetzt bist du ja aber eigentlich derjenige, der am weitesten weg war von allen, indem du dich in den vergangenen Jahren ja in Australien aufgehalten hast, was nicht nur räumlich eine große Hürde darstellt, sondern auch von den Zeitzonen her. Wie schafft ihr das, da Kontakt zu halten? Wie regelt ihr das?
Tja, heutzutage geht es ja alles relativ einfach. Ich würde aber sagen, dass wir gar nicht so viel Kontakt hatten zwischen der Zeit. Also ich bin ehrlich, ich hatte mit den wenigsten, glaube ich, unter der Saison Kontakt. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir nach der Quali irgendwo so ein bisschen zusammengewachsen sind, weil es danach so feststand und dieses, ja, Bonding, sage ich jetzt mal, gar nicht unbedingt durchs Kontakthalten gekommen ist, sondern das ist einfach irgendwie natürlich entstanden und das. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie das gekommen ist. Ich glaube, dass wir uns einfach alle ja gut verstanden haben, aber aus der Natur heraus. Und dass dem Moment ja aus einer gewissen Euphorie, aus einer gewissen, ey, geil, wir haben uns jetzt qualifiziert und wir wissen selber nicht so ganz genau, was auf uns zukommt und dann irgendwie zusammenhalten und so eher füreinander da ist, auch wenn das nicht direkt ist, dass wir jetzt einen Stuhlkreis gemacht haben und abends über unsere Probleme oder sonst was gesprochen haben. Das war es jetzt nicht, aber wir haben uns halt einfach, ja, jeder individuell auf die Sache, denke ich, gut vorbereitet. Und das hat dann einander, ja, getragen oder irgendwie positiv beeinflusst.
Ja, manchmal klickt's ja einfach in so Gruppen, dann ist das umso schöner und fühlt sich echt an wie auf so einer Wolke, auf einer Welle, auf der man dort reitet. Hast du Andenken mitgenommen aus Paris?
Ich habe ja nicht groß irgendwie Souvenirsachen geshoppt. Ich weiß noch ganz, es gab für alle Leute, die bei den Spielen waren, das wissen oder auch im Fernsehen, ob man das gesehen hat, es gab so, wenn wir fertig waren vom Start, gab es vor der Mixzone so kleine Handtücher. Davon hat man sich zwei, drei ja, mit nach Hause genommen, die man eigentlich nicht hätte mitnehmen dürfen. Dann haben wir noch irgendwo ein Paris-Schild, glaube ich, mitgenommen. Ich habe hier, stimmt, einen Kissenbezug vom Team Deutschland gibt es noch. Wir haben ja Bettwäsche bekommen von, und ansonsten, ja, Olympia-Einkleidung. Ich habe die Socken von der Olympia-Einkleidung an. Ich habe die Adidas, die schwarze lange Adidas-Hose an. Eine der besten Hosen aller Zeiten, meiner Meinung nach. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts mitgenommen. Nee. Also, ja doch, ich wollte mit Kyle ja eigentlich noch Sachen tauschen. Das hat aber dann nicht funktioniert, wegen, weil er weg musste und ich war noch da und dann haben wir uns nicht mehr getroffen. Das passiert dann wann anders nochmal. Ansonsten habe ich ja. Kein Ding, was mir wirklich jetzt in Erinnerung bleibt, dass das mein Andenken an die Spiele ist und dass ich mich davor verbeuge oder das an der Wand hängt.
Eigentlich hast du eine ganze Menge aufgezählt, die dir doch in Erinnerung geblieben sind.
Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht, da hast du recht. Aber es ist nicht dieses klassische Ding, ich war in Paris in einem Souvenirladen und ja, habe mir das und das gekauft. Natürlich,
ja, aber das kann ja jeder.
Paris aber sind dieses, natürlich meine Olympischen Ringe auf der Haut, das habe ich natürlich ganz vergessen. Aber das ist das Andenken an Paris, was man, glaube ich, oder was man am meisten dann ja zu sehen bekommt, beziehungsweise was einen daran am meisten erinnert.
Das sind ja genau die geilen Sachen, weil in den Souvenirshop gehen und sich das Kuscheltier kaufen oder das Maskottchen, das können sie alle. Aber das Handtuch aus der Mixed Zone, das kriegt nicht jeder. Oder ja, sonst den Kopfkissenbezug. Und das ist, ich fühle das gerade sehr, diese Kleinigkeit. Ich bin da sehr anhänglich, wenn man in der Wohnung hier rumguckt. Naja, wo hast du das olympische Tattoo?
Der rechte Arm, ja, was ist das, unterhalb der Ellbogenbeuge? Ich glaube, Caleb Dressler hat damit, glaube ich, angefangen damit, das auf dem Unterarm zu machen.
Also quer, so quer rüber, ja, an genau, der Beuge rüber. Parallel quasi. Ja.
Ah, du müsstest das jetzt da an der Kamera sehen.
Ja, ich sehe es. Ja.
Ja, ich finde, ich habe mir den Punkt da ausgewählt, weil das irgendwo präsent, aber dezent ist und man selber das sieht und von der Ästhetik das irgendwie meiner Meinung nach schön aussieht. Da ich eh Rechtshänder bin und nach rechts atme, habe ich mir dann auch gedacht, naja, vielleicht sieht man das ja, wenn man mal unter Wasser nach vorne guckt, dann gibt das zusätzlichen Ansporn. Aber ich wollte auf jeden Fall was, wo ich auch im Alltag oder im Trainingsalltag, wenn man sich am Startblock festhält oder so in einer Einheit über einer Leine hängt, dass man das sieht.
Du hast vorhin mal kurz angesprochen, dass du gar keine Vorbilder hattest. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, was halt gar keine Vorbilder? Ich widerspreche mich jetzt, wenn ich sage, dass ich 2013 für eine Autogrammstunde bei Phelps angestanden habe.
Wo war das?
Ich habe eins bekommen damals, das war im Rahmen von der WM 2013 in Barcelona, da hatte der DSV ja diese DSV-Jugendcamps.
Ja.
Da bin ich mit Freunden damals hingefahren, das war ja so ein Riesending, da haben wir mit Leuten auf dem Zeltplatz gewohnt und so. Da habe ich, glaube ich, auch noch damals Bilder mit ehemaligen, ich weiß nicht mehr genau, mit wem man das gemacht hat, aber ja, da habe ich mich halt für Phelps, für ein Autogramm halt angestellt. Aber ich glaube, das war halt eher so, krass, das ist Phelps und jeder wusste, der Typ ist krass. Ob du dir als 13-, 14-Jähriger gedacht hast, dass man auch mal so wird, das wage ich zu bezweifeln und würde sagen, dass es irgendwie nicht so der Fall ist. Ich bin, glaube ich, da eher so dann mehr in diese Rolle reingewachsen und habe das so Step-by-Step gesehen, ohne dass man jetzt einem großen Idol, der weit über einem geschwebt hat, dem groß nachgeeifert hat.
Aber manchmal kopiert man ja von Sportlern, die man bewundert, gewisse Dinge oder sagt, ey, das klappt viel besser oder da sehe ich mich auch so. So ähnlich fühlt sich das für mich auch an. Hast du das im Trainingsalltag irgendwo oder so, wenn du da auf den Startblock läufst, dass du sagst?
Definitiv hat man sich bestimmte Sachen über den Weg einfach angeguckt. Ich meine, ich hatte ja immer das Glück, dass ich mich an besseren, älteren orientieren konnte. Das hat angefangen mit Potsdam, Johannes Hinze, dann Heidelberg, Philipp Hein, Sarah, Jules, wie sie alle heißen. Australien natürlich ganz klassisch, Kyle Chalmers, Matt Temple und wie sie alle heißen, die großen Topstars, und dann in Australien selber sich das von anderen Leuten angucken. Da hat man schon die ein oder anderen Sachen mitgenommen, sei es jetzt wirklich banale Dinge, Erwärmung, Einstellung, keine Ahnung, wie machten die eine Rollwende oder sonst was, wie sind die sowieso generell drauf. Das sind alles so Kleinigkeiten, die zum großen Ganzen dazugehören. Und das habe ich jetzt, finde ich, um einen Switch zu bekommen. In Ägypten war das, glaube ich, ähnlich jetzt für unsere Leute, dass wir in Ägypten beim BSV-Trainingslager einen ähnlichen Switch hatten. Ich meine, ich bin jetzt 25, bin irgendwo etabliert in der Nationalmannschaft. Jetzt bin ich, glaube ich, eher in der Funktion, wo Leute mich das fragen und mich angucken und sagen, das meine ich überhaupt nicht abgehoben oder irgendwie so, aber das ist halt nun mal so. Was macht der eigentlich? Wie ist der zum sechsten Platz gekommen? Und jetzt fragen mich Leute, wieso machst du das so und so? Was meinst du, machst du so oder wie auch immer? Ja, und das ist ganz schön zu sehen und ist, glaube ich, ganz auch wichtig, dass man das irgendwo zurückgibt, weil man ansonsten, ja, vielleicht die jungen Leute für den Schwimmsport verliert.
Total, weil wir haben ja jetzt gerade diese, du bist ja einer davon, du bist ja eines der Vorbilder, zu denen man hingucken kann und sagen kann, okay, der, wie viel mehr willst du noch erreichen als, also sechster Platz im Olympiafinale, da gibt's nur noch fünf Positionen, die drüber sind. Also das ist absolute Topspitze. Und dieser Wissenstransfer nach unten, dass der stattfinden kann, und ich glaube auch da ihr als Gruppe und du mit Teil des Ganzen viel Anteil, weil ich finde, ihr kommt super sympathisch und nahbar, vor allen Dingen auch rüber, dass man fragen kann. Ist das im Trainingsalltag bei dir auch, spiegelt sich das wieder, wenn du jetzt bei dieser Maßnahme in Ägypten dabei bist, wo ja auch ganz viele jüngere Aktive mit anwesend waren und mit euch gemeinsam trainiert haben, dass du dir deiner Vorbildrolle nochmal mehr bewusst bist und auch gewisse Aufgaben mit einer größeren Seriosität vielleicht sogar angehst, als du das als Lernender getan hast?
Ja, schon. Auf jeden Fall ist es irgendwo eine gewisse Ernsthaftigkeit. Du wächst, glaube ich, in diese Ernsthaftigkeit rein. Auch bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, ich lege alles auf die Goldwaage. Natürlich, das habe ich in Australien gelernt, bestimmte Dinge musst du einfach ordentlich machen. Oder wenn du, sag ich mal, hart arbeitest, dann kommst du schon relativ weit. Ne? Ob du jetzt wirklich alles penibel genau machst, das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob Kyle das immer perfekt macht, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob das andere Topstars gemacht haben, würde ich jetzt sagen, eher nicht. Wichtig ist, dass man bestimmte Sachen, glaube ich, sehr, sehr gut macht. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Nachher, das, was du im Wasser machst, das zählt. Und wenn ich bestimmte Dinge nicht trainieren kann, dann kann ich es im Wettkampf nicht abrufen. Und diese Ernsthaftigkeit, das ist, glaube ich, einfach der Hauptaspekt. Und zu verstehen, warum man bestimmte Dinge macht, dann kommt diese Ernsthaftigkeit, denke ich, von ganz alleine, weil du einfach verstanden hast, warum du es machst. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde nicht sagen, dass ich etwas ernsthafter gemacht habe jetzt in Ägypten. Ich würde eher sagen, dass ich mich offen gezeigt habe anderen Leuten gegenüber, jüngeren Sportlern gegenüber oder bewusst irgendwo den Kontakt auch gesucht habe zu sagen, hey, das und das waren meine Erfahrungen und so setze ich mir beispielsweise Ziele oder in Australien wurde mir eine technische Übung so und so erklärt oder wurde mir das technische Verständnis über den Weg beigebracht. Na, dass du als lernender Sportler irgendwo nochmal von einem erfahrenen Sportler den Blickpunkt hast oder wie geht der daran und das von einem Trainer nochmal hörst und eigentlich meinen die das Gleiche, aber der eine erzählt es dir anders als der andere. Und in einer gewissen Weise macht es dann vielleicht Klick oder halt eben nicht.
Ja, jeder lernt ja ein bisschen anders. Wir haben jetzt auch schon Australien immer wieder angesprochen und es war ja gar nicht klar, wie es für dich nach den Olympischen Spielen weitergeht. Wie ging es denn für dich weiter nach Olympia? Ich meine, dann ist der letzte Wettkampftag ist dann vorbei, 400 Meter Lagenstaffel. Und dann?
Ja, und dann ging die Party los. Das werde ich ja immer wieder zitiert. Na ja, also das kann man offen sagen. Ja, dann ging die Party los, das ist richtig. Wir hatten ja viele Erfolge zu feiern. Nicht nur wir Schwimmer, sondern auch Gesamtdeutschland. Und wir haben dann noch 2 oder 3 Tage im Dorf gewohnt. Dann bin ich ausgezogen. Zu dem Zeitpunkt ging es dann los mit der Abreise und dann war das Problem, wenn man im Zug abreist, dann durfte man das Gepäck irgendwie nicht mitnehmen. Das heißt, ich habe meinen Eltern und Freunden alle Koffer mitgegeben oder mehr oder weniger und wir durften irgendwie nur mit Handgepäck reisen. Irgendwie ging das dann doch anders und alle Leute kamen dann mit Koffern an. Ich hatte dann nur noch mein Handgepäck dabei, war mir egal. Dementsprechend ja, ging dann, sage ich mal, das zweite oder die andere Hälfte der Spiele los. Für die Hälfte, wofür man nicht trainiert hat, weil viele Sportler sagen, ja, für den einen Teil trainiert man, für den anderen Teil nicht. Und der Teil, wofür man trainiert, ist weniger anstrengend als der andere. Nein, aber wir schweifen hier gerade ab, merke ich. Was wir gemacht haben, ist, dass wir, oder ich habe, ja, versucht.
Also das gehört ja aber mit dazu. Also, entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle. Das ist das größte Achievement, was du hast, das größte Ziel.
Gar keine Frage. Nein, ist ja auch völlig richtig. Also was habe ich in der zweiten Woche gemacht? Ich war viel feiern. Ja, ich habe mir viele anderen Sport angeguckt. Ich hatte das Privileg, ich habe Basketball-Halbfinale der Männer. War das Halbfinale oder Viertelfinale? Deutschland gegen Griechenland, irgendwie First Row oder Second Row irgendwie zu sehen. Das war schon sehr beeindruckend. Ich habe mir einen Volleyball-K.O.-Spiel angeguckt. Dann habe ich das Beachvolleyball-Finale gesehen. Das war toll. Ich war im Stadion, als Malaika ihre Silbermedaille im Weitsprung gewonnen hat. Und da waren, glaube ich, 200 Meter der Männer auch da. Das fand ich beeindruckend, wie leise das Stadion dann doch wird. Weil in ein Leichtathletikstadion, es ging da rein 60.000, 70.000 Leute, die dann doch alle extrem ruhig waren. Das fand ich doch sehr beeindruckend. Und ansonsten war das halt Paris noch erleben und ja, weiterhin Leute kennenlernen. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Es stand in der Bildzeitung. Ich habe meine Freundin kennengelernt in der zweiten Woche. Also das kam auch noch dazu. Und von daher war das eine mega geile Woche, auch die zweite. Die erste hat mega gut angefangen und es ging eigentlich so weiter.
Das kennst du doch aber aus der Schwimmhalle auch. Ich meine, die Pariser Défense Arena war durchaus im Ruf dafür, eine wahnsinnig laute Halle zu sein. Und auch bei auf euch vor Fall. Dem Start wird es ja immer super ruhig. Kriegt man das dann gar nicht so mit eigentlich auf dem Block?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich versuche mich auch immer noch daran zu erinnern, was mir eigentlich durch den Kopf gegangen ist, als ich fürs Finale rausgelaufen bin. Und ich kann mich nicht so richtig gar nicht mehr so daran erinnern, zwischen ich laufe raus und ich bin so bei 35 Metern im Wasser. Irgendwie so der Teil fehlt so ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall war das natürlich laut, gar keine Frage. Wenn jetzt hier Freed from Desire angeht, dann weiß ich immer noch ganz genau, damit verbinde ich immer noch, dass ein Abschnitt losging. Das lief jedes Mal, wenn ein Abschnitt losging, egal Vorlauf oder Finale. Und Marchand-Sprechchöre haben wir alle gehört. Die Stimmung in der Halle war einfach mega. Und gerade für uns Deutsche, die ja Schwimmsport auf einem anderen Niveau irgendwo kennen, wenn ich überlege, als ich meine Olympiakollege schon bin, wer da so alles im Publikum saß, das waren gefühlt meine Eltern und die anwesenden Sportler, waren das vor 16.000 Leuten, war das natürlich ein ganz anderes Niveau und war natürlich mega geil. Und diese Euphorie hat einen auch getragen. Ich weiß noch ganz genau von 2022 aus Melbourne, von der Kurzbahn-WM, wo wir die 400-Lagen-Staffel geschwommen sind, wo es diesen unfassbaren Finish ja von den Australiern gibt, wo Kyle die Amis ja noch aufgefressen hat. Da weiß ich noch, dass es pro Bahn immer schon lauter geworden ist und ich mir immer gefragt habe, warum wird das, also dann denkst du dir, okay, was passiert da eigentlich gerade? Warum wird das so laut? Und das kriegt man dann schon mit, wenn diese Halle dann so ausgerastet ist. Ja, aber bei den 100 Kraul, da kann ich mich, also im Finale zumindest, da kann ich mich auch überhaupt nicht dran erinnern, dass da die Halle laut war oder nicht. Da war es, da hatte ich andere Dinge im Kopf.
Krass. Okay, dass man da so abschaltet, schon beeindruckend, das in der Deutlichkeit zu hören. Okay, die zweite Woche ist rum. Du hast dann super lange Pause gemacht, aber korrigier mich gern, man bekam immer mal wieder so irgendwelche Schwimmhallenbilder von dir mit auf den Social-Media-Kanälen, aber so wirklich strukturiert oder zielorientiert den Eindruck erweckte das nicht nach Olympia, sondern eher ein bisschen Formerhalt und das nicht gänzlich den Bezug zum Wasser verlieren. Es war ja auch gar nicht klar, ob es für dich in Australien weitergeht, weil es dort auch viele Umbrüche gab. Und die Erzählung führt jetzt dahin, bist du in ein großes Loch gefallen? Was verlief nach Plan? Wie sehr kann man das überhaupt voraussehen, was da dann passiert ist?
Also ich bin, glaube ich, kein Loch gefallen, was also dieses Olympic Blues anbelangt. Was schon verloren gegangen ist, ist so der, vielleicht diese Ernsthaftigkeit nicht, aber eher dieser Drang, ich reiß mir jetzt den Arsch auf. Das ist irgendwie vergangen. Und das hat eigentlich ganz gut angefangen. Ich meine, ich bin nach den Spielen nach Hause gekommen, war so zwei Wochen irgendwie zu Hause. Dann habe ich mir bewusst einen Bundeswehrlehrgang direkt da reingelegt. Wir mussten noch einen Bundeswehrlehrgang machen. Und ich habe den ersten Termin genommen, weil ich extra diesen Olympic Blues irgendwo vorbeugen wollte, weil viele Leute gesagt haben, du musst aktiv bleiben. Und dieser Bundeswehrlehrgang kam auch passend für mich eigentlich, weil ich dann in dem Moment früher mit der Uni wieder anfangen konnte, weil ich den dann einfach schon weg hatte. Deswegen habe ich dann 4 Wochen Bundeswehrlehrgang gemacht, das war ja meine Pflicht, das war relativ entspannt, muss man sagen. Und habe danach eigentlich dann gehofft, dass ich sowohl mein Studium in Heidelberg weitermache, als auch dann dort anfange zu trainieren. Was dann aber das Problem war, ist, man wissen wir alle, Alex Kreisel hatte aufgehört und dann gab's ja jemanden, der diese Lücke schließen sollte. Und so richtig gab's halt niemanden. Und so richtig war auch nicht klar, was dann in Heidelberg selber passiert. Und durch diese Unklarheit, ja, war ich dann vor Ort. Ich habe mich selber noch nicht an den Standort binden wollen. Deswegen habe ich dort im OSP gewohnt. Und dann waren das einfach so gewisse Faktoren, die, glaube ich, dann isoliert betrachtet gar nicht so schlimm sind. Aber so zusammen dann irgendwie dann doch ein bisschen doof waren. Weil ich habe im OSP gewohnt. Ich konnte dort nicht so richtig kochen und sowas und war halt einfach was anderes gewohnt oder auf diese Kantine angewiesen. Die hatte ich noch anders in Erinnerung. Das hat sich halt verändert. Gut, ist halt so. Ich hatte dann das Problem, dass du natürlich, wenn du dann trainierst, du kommst halt von den Spielen und vergleichst dich mit den Spielen. Das ist das, was dir als letztes im Kopf geblieben ist. Deine absolute Peak-Performance und dann fängst du halt wieder an und vergleichst natürlich das, was dir als letztes im Gedächtnis ist. Ja, Paris und die Vorbereitung. So. Und dann fängst du natürlich an, Dinge viel kritischer zu sehen, als sie eigentlich sind. Und in dem Moment ist ein Trainer meiner Meinung nach essentiell, der dir dann sagt, ja, es ist alles in Ordnung, das sieht gut aus, mach einfach weiter, so wie das aktuell der Fall ist. Diesen gab es halt nicht. Und dann kommst du in so eine Negativstudie, wo du dann sagst, ja, jetzt trainiere ich mich irgendwie selber so richtig, merke ich, dass die Zeiten überhaupt nicht passen. Es ist alles so viel anstrengender, das läuft alles gar nicht. Und es war ja auch eine gewisse Ungewissheit da. So, wer ist jetzt der Trainer? Ne? Dann hat man viel probiert und gemacht und getan. Jetzt ist es Santiago geworden. Es ist auch kein Geheimnis, dass Peter Bishop in Eindhoven Trainer geworden ist. Und dann hat sich natürlich diese Option in Eindhoven ergeben. Ich habe mit Bisch super gut in Australien gearbeitet. Er hat damals mir das Vertrauen geschenkt, dass es was wird. Er hat einen sehr großen Anteil an meinem Erfolg. Und dann ist es meiner Meinung nach nachvollziehbar, wenn man dann sagt, ja, ja, okay, der ist jetzt nicht mal 200 Kilometer von meinem Elternhaus in Bonn entfernt, ja, dann kann ich auch dahin wechseln. Und wenn sich dann so peu à peu diese Möglichkeit dann weiterhin eröffnet, sei es, dass der DSV zustimmt, die Bundeswehr zustimmt und die Niederländer auch sagen, ich kann hier hinkommen und hier trainieren, dann ist das natürlich wieder gefundenes Fressen für mich zu sagen, alles klar, da will ich hin und das machen wir. Und das machen wir dann ernst. Und diese Ernsthaftigkeit ist mittlerweile wieder da, diese Motivation ist wieder da. Und dementsprechend bin ich aktuell ziemlich, ja, oder fühle mich wohl, bin gut gelaunt hier in Eindhoven und bin gespannt, wie die nächste Zeit wird. Und bin der festen Überzeugung, dass das auf jeden Fall der richtige Schritt war. Ich gleichzeitig aber damit nicht sage, das ist eine Entscheidung, also ja, es ist auf dem Papier eine Entscheidung gegen Heidelberg, natürlich. Ich bin weiterhin schade für den SV Nika, ich bin weiterhin ja ab und zu mal da, wegen der Uni einfach. Ich finde Heidelberg als Standort in Deutschland immer noch attraktiv. Der DSV hat mir diese Chance gegeben, da bin ich auch sehr dankbar drüber, gerade die Bundeswehr, das ist mir bewusst, dass das nicht eine Ausnahme ist. Das sehe ich auch so und das ist auch ein Vertrauensvorschuss, gar keine Frage. Und den gilt es jetzt dann auch einfach wieder ja zu bestätigen oder einfach zu, ja, was sagt man denn, mit guten Leistungen den ja zu bestätigen,
zurückzuzahlen. Ich
schon gesagt. Oder zurückzuzahlen, ja genau.
Genau, du hast Peter Bishop angesprochen, der jetzt in Eindhoven die Gruppe übernommen hat, mit dem du in Australien schon zusammengearbeitet hast. Was macht eure Zusammenarbeit, was zeichnet die aus? Also wo connectet ihr dort vielleicht von den Trainingsideen, von den Trainingsphilosophien her?
Als Sportler musst du deinem Trainer vertrauen. Und der Sportler hat in den seltensten Fällen Sport studiert und sagt, ja, so und so soll dieser Weg aussehen. Für mich ist es irgendwie ganz klar, dass ich Bisch anvertraue, dass er mich oder er das Beste aus mir rausholt, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und sagen, das ist unsere Zielstellung und dann führt er mich dahin mit meiner Arbeit. Also er gibt den Weg, sage ich mal, vor und ich folge dem. Es ist natürlich so, dass wir uns absprechen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, aber da hat er natürlich den Hut auf, weil er hat Kyle zu einem kurzen Weltrekord geführt, zu einer Olympia-Goldmedaille. Das heißt, es ist schon natürlich das Regal, gar keine Frage. Ich denke, dass er aber ja, als Mensch, als Person extrem wertvoll ist, weil er mich nicht nur als Sportler sieht, sondern den Menschen dahinter auch irgendwo betrachtet und auch auf nebensächliche Dinge, das stimmt nicht auf nebensächliche Dinge Wert legt, sondern auf das Schwimmen ist das eine, aber das Leben oder der Mensch Joscha Salchow ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und diese beiden Dinge müssen miteinander irgendwo gut und positiv interagieren. Und sobald ich nicht mehr Mensch, glaube ich, bin, wird das Ding schwierig und da legt er viel Wert drauf. Ne? Und ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, was genau unsere Zusammenarbeit ausmacht. Ich habe einfach eher das Gefühl, dass er ein hohes schwimmerisches Verständnis hat, sich selber, glaube ich, oft hinterfragt und auch bereit ist, alternative Wege zu gehen und auch überhaupt nicht festgefahren ist in dem Sinne mit, hey, ich habe Kyle so trainiert, das heißt, für alle anderen wird das jetzt auch funktionieren und das ist jetzt mein Schema und das ziehe ich jetzt die nächsten Jahre so durch, sondern sich auch da ganz bewusst von neuen Ideen leiten lässt. Das merkt man jetzt hier, finde ich, in Eindhoven, dass ich selber noch neue Dinge lerne von ihm selber und ich auch jetzt an einem Punkt bin, wo ich dann in Anführungsstrichen auch ja mit bester Sportler bin, was überhaupt nicht heißen soll, dass ich in Australien nebenher gelaufen bin, aber jetzt eher auch ich andere Dinge nochmal im Detail erklärt bekomme und die besser verstehe. Ja, sei es technische Verständnisse und ja generell so trainingsmethodische Sachen, was wir wirklich erreichen wollen oder wie man da hinkommt oder warum wir bestimmte Dinge wie machen.
Ja, wer ist denn der Mensch Joscha Salchow? Du hast das gerade angesprochen, was zeichnet dich denn aus?
Mir wird irgendwie in den letzten 2, 3 Tagen wird mir oft gesagt, dass ich sehr gut lerne oder schnell lerne. Wir haben jetzt hier, ist ein neuer Physiotherapeut angekommen, mit dem der macht unsere Erwärmung. Das ist neu. Wir haben, ja, was haben wir gemacht? Wir haben so Balance-Übungen gemacht und haben für einen Außenstehenden, glaube ich, nichts gemacht. Da ging es aber viel mehr um Körpergefühl und um Ansteuerungssachen. Ein ganz großer Punkt bei mir ist, man wirklich hat eine Brustwirbelsäule. Unterwasserphase ist bei mir eine Katastrophe, ganz schlimm. Diese Sachen gilt es halt irgendwie ja, jetzt zu forcieren. Und da wird mir gesagt, dass ich schnell lerne. Ich habe, glaube ich, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann will ich dabei Spaß haben, das zu erreichen. Ich will dafür mein Bestes geben und würde sagen, dass ich hart dafür arbeite. Ich würde sagen, dass ich aber auch dabei einen gewissen Spaß brauche und ja, ein Gemeingefühl und ein Umfeld, was auch diese Motivation auch trägt. Und das gibt es hier in Eindhoven meiner Meinung nach. Die haben alle ultra Bock, hier etwas zu bewegen. Die haben alle ultra Bock. Die haben mir, als ich ja das erste Mal das Probetraining gemacht habe, in Anführungsstrichen, hieß es, naja, wir wollen mit unserer Philosophie Bob Bowman schlagen. So, und wenn dieser Satz fällt, das sagst du ja nicht mal eben so. Das geht halt in die Richtung, wir wollen international anknüpfen und wollen international halt was erreichen. Und da muss man jetzt ja auch wieder sehen, warum habe ich mich für Eindhoven entschieden? Vielleicht auch unter anderem deswegen. Und in Eindhoven hat man vielleicht jemanden gesucht mit Peter Bishop, der, sag ich mal, die Kirsche auf der Sahne ist. Wohingegen man in Heidelberg, und das ist halt nun mal so, jemanden gesucht hat, dass man überhaupt einen Trainer hat. Ja, das heißt, diese Perspektive auf das Projekt, was auch immer man dann vorhat, ist ja auch gleichzeitig ein ganz anderes.
Ja, verstehe. Wie groß ist die Trainingsgruppe in Heidelberg? Wie groß ist das Trainerteam, das euch da begleitet?
Du meinst in Eindhoven, oder?
Eindhoven, ja.
Ja, das findet sich ja alles noch. Das ist aktuell so ein bisschen in Development, weil Bisch kommt jetzt ja nicht hin und sagt, okay, ich will alle besten Sportler, nehme ich den Trainern weg und ich nehme dich, dich, dich und dich. Und dann stehen die Trainer, die auch jetzt zum Erfolg geführt haben, wie das jetzt bei Marit Steenberg und Nils Konstanier ist, die auch Medaillen international gewonnen haben unter ihrem Trainer, kommt ja nicht hin und sagt, jetzt trainiert er bei mir. Wir sind aktuell teilweise 6 Leute und mal sind wir auch nur 3 Leute. Das hat halt so ein bisschen den Hintergrund, dass die Leute ja in die Gruppe eingeführt werden und dann geguckt wird, ob das passt. Also aktuell sind eigentlich fester Bestandteil Renzo und Kenzo, die beiden 50-Kraul-Sprinter. Dann ist Maike de Waard aktuell noch ein bisschen ab und zu bei uns dabei und dann ist ein 17-jähriger Merlin, ja, wie heißt er mit Nachnamen, weiß ich gerade nicht. Und Kim Busch fängt jetzt auch wieder an zu trainieren bei uns. Das heißt, das ist ja auch schon mal ein großer Name. Und dann gibt es ja, wie gesagt, Marit Steenberg noch, Nils Konstanier gibt es noch. Die zentralisieren tatsächlich die komplette A-Nationalmannschaft hier hin vom Schwimmen. Ne, das heißt, alle sind hier tatsächlich nicht nur Schwimmen, sondern ein Schwimmverband eigentlich. Die holen Wasserball hier hin, Synchronschwimmen, Turmspringen, eigentlich alles soll halt hier sein. Und die Facility ist halt meiner Meinung nach, und das hat Bisch auch mal im Interview gesagt, einer der besten der Welt. Wir haben hier Zugriff auf 6 Pools, auf unseren 350 Meter Becken, 5 Pools, sorry, 350 Meter Becken, 225 Meter Becken und haben halt unter anderem in diesem 51 Meter Becken halt einen Messplatz oder das Inno Sports Lab, so heißt es ja, was glaube ich Weltklasse ist, weil da Sander, ich kenne den Nachnamen auch leider nicht, tut mir leid, der so ein
Gonzalves.
Nee, das ist ja der,
Nee.
der nach Dingens gegangen ist. Ein anderer Sander. Der hat aber auch lockige Haare, witzigerweise. Das ist, glaube ich, so ein Analyse-Freak und der baut halt seine, ja, das ist top-notch, was der da halt vorhat mit Analysegeräten und so. Und baut da, glaube ich, auch viel selber und tüftelt da halt rum. Und das ist schon interessant. Und auch da wieder, ja, Australien, das war auch alles neu für mich. So, jetzt fängt man aber hier an, auch wieder alles umzukrempeln. Und auch sagt man, naja, also wir haben anhand von Daten, an physikalischen Formeln und so weiter und so fort, mach das mal so und mach das mal so, weil damit wirst du einfach schneller. Ja, das heißt, oder besser, es ist effizienter, wie auch immer. Das ist schon echt interessant. Und das ist schon ja einfach toll zu sehen, dass auch hier weiterhin ich nicht als, ah ja, das ist der Deutsche, der jetzt hier bei uns Holländern irgendwie ja auch gut werden will, sondern dass ich hier auch ein volles Mitglied der gesamten Mannschaft bin. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, denn ich komme von außen und das habe ich ja gerade schon gesagt, die Leute oder die Holländer, die Niederländer, sorry, die zentralisieren ja komplett. Das heißt, es gab wohl auch mal hier bestimmte Querelen und diese Querelen kenne ich ja nicht. In keinem Verband, in keinem Land sind alle Leute miteinander super gut befreundet und irgendwo kommt jetzt Bisch als Trainer hier hin, der ist unvoreingenommen und weiß nicht, wer mit wem gut konnte oder nicht gut konnte und so weiß ich das ja auch nicht. Und so ist man vielleicht ein ganz gutes Bindeglied und führt die Mannschaft dann in dem Moment oder das Gesamtgefüge irgendwo ein bisschen besser zusammen.
Ja, das hilft, wenn dort Unbefleckte da sind. Das ist richtig. Das klingt alles super, super positiv. Aber jetzt waren ja die Trainingsbedingungen in Australien mit Sicherheit auch sehr gut und nicht schlecht. Inwiefern ist das vergleichbar oder wo würdest du da sagen, sind das die Unterschiede?
Also wir machen den gleichen Rhythmus, wie das in Australien der Fall ist, was aktuell anders ist. Und das weiß ich nicht, ob das aus trainingsmethodischer Sicht so gewählt ist, dass wir Krafttraining, das haben wir sonst immer an den Tagen, wo wir halt einen Nachmittag frei hatten, gemacht. Das machen wir jetzt nicht an diesen Tagen, sondern tatsächlich an den Tagen, wo wir auch doppelt trainieren. Das heißt, wir haben Montag, Mittwoch und Freitagmorgen. Das ist eigentlich so der stärkste Tag oder die Tage, die von der Belastung am höchsten sind. Wir schwimmen morgens 2-3 Kilometer, dann gehen wir in den Kraftraum, dann haben wir eine Mittagspause und schwimmen abends schnell. Dafür sind die Tage Dienstag, Donnerstag und Samstag dann noch lockerer, weil wir da nur eigentlich ruhig hin und her schwimmen. 3-4 Kilometer. Und das ist anders. Das heißt, also die Zyklisierung ist eigentlich die gleiche oder die Aufteilung der Woche ist eigentlich die gleiche. Nur das Krafttraining ist jetzt halt anders. Ich weiß nicht genau, ob sich das noch in der nächsten Zeit ändert. Und auch die Trainingspläne, das ist das, was ich gewohnt bin eigentlich oder gewohnt war aus Australien. Es sind ähnliche Belastungen, die wir sonst auch gemacht haben. Es ist vom Aufbau das Gleiche. Und was so ein bisschen mehr dazugekommen ist oder ein bisschen anders gekommen ist, ist so der Start-Wenden-Bereich, dass wir da halt einfach anders arbeiten. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dadurch, dass Bisch aktuell die Top-Trainingsgruppe an dem Standort leitet und nicht in Australien es die einzige Gruppe war an diesem OSP, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben irgendwo nicht ganz so viel Manpower, wie das in Australien der Fall war. Das heißt, die Diagnostiker sind eigentlich nur arbeiten mit denen Donnerstag und Samstag. Und das war in Australien einfach anders. Da waren die schon häufiger einfach da. Aber ich denke, auch das ist wieder eine Sache, die sich halt einpendeln muss. Das ist aktuell, also das witzigste Beispiel ist, wir wissen, also wir trainieren jeden Tag gefühlt zu unterschiedlichen Zeiten, weil sich einfach noch kein richtiger Zeitplan ergeben hat, wann wir in welchem Pool wie trainieren. Und das sind natürlich Luxusprobleme, aber das zeigt halt in dem Moment einfach, dass hier noch keine klare, richtige Struktur drin ist.
Seid ihr in dem großen Peter van den Hogenband Stadionkomplex dort oder ja, ist das genau. Noch woanders?
Nee, da haben sie jetzt, also für die Leute, die auch schon mal da waren, es gab ja diese riesige Rampe, die da mal hochgeführt hat. Und diesen Eingang vorne, das ist komplett abgerissen, das reißen sie ab. Das heißt, man hat diese Rampe ging hoch und dann ist man durch so eine Glastür gekommen und dann ging nochmal so ein langer Gang weiter. Ab dieser Glastür steht noch alles und dahinter ist alles normal und alles davor haben sie jetzt halt abgerissen. Und dann haben sie parallel zu dem Wettkampfbecken, da ist ja dieses 4-Bahn-50-Meter-Pool unter der Tribüne, und haben parallel daneben als neues Gebäude jetzt auch nochmal 10x50 Meter gebaut. Und halt da dann halt noch dieses 25-Meter-Becken, das ist, glaube ich, ein Leerschwimmbecken, das könnte man aber tatsächlich auch noch nutzen und dann halt umkleiden, duschen und was auch immer man halt dann noch so braucht. Eingang und bla. Und jetzt werden noch Büros umgebaut, dann soll noch irgendwann, glaube ich, der Kraftraum noch mal ein bisschen umgebaut werden. Also ja, ist alles ganz schwer hier auszuhalten.
Ich war damals zum ISL-Finale tatsächlich da und war schon beeindruckt so von der ganzen Aufmachung, aber auch von der Halle als solcher. Krass, dass sie das noch mal mehr zusätzlich vergrößert haben. Ich wollte noch mal eine Sache nachfragen. Du hast das so beiläufig erwähnt gerade an den lockeren Tagen, wenn nicht die großen Belastungen anstehen, schwimmt ihr so bis 3-4 Kilometer locker hin und her. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, also was heißt locker hin und her? Das ist jetzt nicht einfach kopflos drauf losschwimmen, sondern es ist halt einfach ohne Intensität, ist, glaube ich, ist eher das richtige Wort. Also es ist schon eher viel Technik. Heute sind wir viel, also war so ein erster Block viel Technik und im zweiten Teil war halt eher Arme schwimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach 3 Kilometer Kraulrücken flossen und mach halt was du willst, sondern es ist schon mit Köpfchen schwimmen, ist aber in dem Moment einfach ohne Belastung und eher, ja, ganz ruhig schwimmen, ja. Wie gesagt, ohne Intensität, ja.
Ja, aber eher so, war eher auf den Umfang hinaus für die 3 bis 4 Kilometer.
Ja, also meistens, wir waren in Australien, also ja, ich würde behaupten, eher sind es aktuell 3 Kilometer. Wir haben das in Australien meistens dann so gemacht, dass wir an einem Samstag 4 geschwommen sind, weil man dann das Wochenende hatte. So war der Plan dahinter eigentlich. Also da muss man noch dazu sagen, Renzo, der ist, glaube ich, Jahrgang 96, da macht er wirklich nur 50 Kraul, der macht halt 2 Kilometer heute und macht generell sowieso vom Volumen halt weniger.
Und ja, 4 Kilometer ist auch für einen Sprinter unmenschlich, fast.
Ja.
Also ist Belastungsgrenze. Warum schwimmst du eigentlich keine 50 Freistil? Was macht für dich den Unterschied zwischen den 50 und 100?
Ich glaube, dass ich für 50 nicht, also ist mein Start zu schlecht, meiner Meinung nach, um da wirklich jetzt oben anzukommen. Ich meine, mit zwei, was habe ich jetzt besser entschieden? 22,09 müsste besser sein. Ist auch, ja, war knapp über Olympia genommen. Also ist wirklich meckern auf hohem Niveau, keine Frage. Das Niveau auf 50 Kraul ist aber in letzter Zeit extrem hoch. Also ist ja durch Cam McEvoy und Flo Manodou ist es ja ultra gestiegen. Und meine ganz große Stärke sind ja einfach die, ist ja zweite Bahn und halt Beineinsatz. Und da, diesen Vorteil, würde ich sagen, kann ich meiner Meinung nach halt nicht ausspielen auf den 50. Und ich glaube, dass dafür auch der Zug vielleicht, oder ich kriege nicht genug Kraft ins Wasser. Und dann würde ich noch sagen, dass ich jemand bin, der sehr wahrscheinlich nicht schnell genug Kraft aufbaut vielleicht und somit nicht dieser klassische Sprinter bin, der in Kraftraum geht und nur, wenn er Gewichte anguckt, schon Muskeln aufbaut. Das ist bei mir, würde ich sagen, nicht der Fall. Dass das vielleicht Gründe sind, dass man da ja vielleicht irgendwie dagegen ist. Aber so ganz genau kann ich das nicht sagen.
So groß hast Gedanken du das mal ich mir da nie versucht? Auch. Oder machen dir die 100 einfach auch mehr Spaß?
100 machen mir auch mehr Spaß. Und wenn man jetzt auf ja, langfristig guckt, ist eine 4x200 Meter Kraulstaffel in Deutschland, wenn es anderen Teil nimmt, also von 100 aus nach oben geht, dann ist eine 4x200 Kraulstaffel meiner Sicht aus der aktuellen Perspektive heraus die größte Chance, mit einer Staffel eine Medaille zu gewinnen bei den Spielen, bei einer WM, unabhängig von meiner Einzelleistung. Denn meine Lukas Mertens, Raphael, sind das schon mal Leute, die vorweggehen. Wir haben gesehen, was für Zeit nach der Kurzbahn geschoben werden können. Timo war ultra schnell auf der Kurzbahn und es hat sich für eine 4x2 bei der WM qualifiziert. Ich habe jetzt in Ägypten gesehen, wie andere Leute auch trainiert haben. Also ich denke schon, dass da was hochkommt und dass das auch ein Anreiz ist zu sagen, hey, ich gehe vielleicht eher auf die 100 und gehe halt hoch, weil da einfach mehr Potenzial ist. Weil aus aktueller Sicht sehe ich mich tatsächlich nicht, dass ich in 3 Jahren auf einmal 21,5 irgendwie schwimme. Ne? Und ich glaube, dass 21,5 in dem Moment ist ja auch, glaube ich, würde ich jetzt sagen, fast zu langsam dann noch, dass du dort eine Medaille gewinnst oder fast ins Finale kommst.
Ja, vermute ich auch. Ich denke auch, die 50er werden noch ordentlich Schritte machen. Da tut sich trainingsphilosophisch extrem viel, trainingsmethodisch. Hast du ein bisschen Angst, wenn du jetzt sagst, die 4x2, dort ist die Konkurrenzsituation, wächst an im Deutschen Schwimmverband, dass du durch die Orientierung Richtung Staffel 4x2 vielleicht über die 100 Meter an Spritzigkeit verlierst? Also, dass sich das negativ irgendwo niederschlägt?
Schwer zu sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich mit Bisch zu diesem, oder was das Thema anbelangt, noch nicht so richtig hingesetzt habe und gesagt habe, alles klar, unser 3,5-Jahresplan sieht so aus, dass ich das und das erreichen will. Ich denke, das ist irgendwo unausgesprochen, dass ich 100 und 200 mitmache. Dieses Gespräch wird sicherlich noch stattfinden. Ich meine, der hat jetzt hier genug zu tun gehabt mit Leute kennenlernen und überhaupt erstmal klarkommen in Europa und in -2 Grad anstatt irgendwie 30, 35 Grad plus. Ich glaube nicht, dass ich, oder ich mache da eigentlich keine Gedanken drüber. Popovic ist das beste Beispiel, der kann beides. Und Kyle hat es auch bewiesen, dass er beides kann. Und ich würde behaupten, dass das eine das andere, glaube ich, eher positiv beeinflussen kann. Also über eine solide Grundständigkeit der 100 kommst du auf 200, glaube ich, ganz weit und dann hast du irgendwo ein Stehvermögen, wenn man das so sagen kann, für die 200 und kommst damit bei den 100 gut durch. Das ist, ja, glaube ich, das ist das, woran ich glaube, ja.
Ja, profitierst du sicherlich davon, dass die zweite Rennhälfte generell eher deine Stärke ist, auf jeden Fall.
Und da wird das Rennen entschieden.
Ja, dem
hat man, ne, also wenn du kannst halt schnell rumgehen, aber du musst zu schnell zurückkommen. Das ist das, was du kannst zwar 23 rumgehen, aber wenn du halt in dem Moment ja 25, 5 zurückkommst, wirst du halt aufgefressen meistens, weil du musst ja 25, 0 und 24 kommen, musst du ja schon.
Ja, das findest du, dass das bei den 100 so ist? Ich habe eher noch ein bisschen im Kopf, dass es tatsächlich so die beiden Welten gibt, die so aufeinanderprallen, die vorne weg schnell schwimmen. Pansani
Ja.
ist ja da das Paradebeispiel und dann die hinten auf der zweiten Hälfte, Chamas, Popovic, kommen.
Ja, wobei ich finde, dass man Pan voll aus der Rechnung rausnehmen muss, weil, also tut mir leid, aber ich glaube, es wissen alle genau, was ich gerade denke, aber wenn man sich die Zeit anguckt, wie der 24-2 zurückkommt, also sorry, aber Kyle hat dadurch viele Rennen gewonnen. Klar, mit Caleb Dress, ich weiß nicht genau, wie Caleb geschwommen ist. Was man aber halt gesehen hat, ist, dass ich, glaube ich, auch im Mittelfeld gewendet habe irgendwo und mich dann ja auch zurückgekämpft habe. Ich habe einen Jack Alexi auch auf der zweiten Bahn erst gekriegt. Und klar, der Sprinter sagt vielleicht, was du vorne hast, kannst du nicht mehr verlieren, okay. Aber na, weiß ich jetzt nicht.
Oh
Ne, du
nee,
kommst halt,
da puste ich die Backen auf, dass mir.
ne,
Nee, 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 nee. Das.
ich glaube nicht, dass du, ich würde eher sagen, dass du halt, du musst 24 kommen, musst du zurückkommen, ansonsten wird es nichts, weil keiner wird 22, 5 Füße rumgehen oder sonst was und das halt irgendwie hinten raus halten können. Das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Dafür knallt das Laktat dann doch zu sehr rein.
Ja, dafür ist es dann 20 Meter zu lang. Ja, ich glaube auch, das genau ist der Unterschied zwischen den 50 und die 100, weshalb die so schlecht miteinander harmonieren.
Ja, gut
Weil du
möglich.
über die 50 und die 100, 200 halt dann viel eher so Hand in Hand gehen, weil du bei beiden vorne über einen leichten Easy Speed ist ja ein schöner Begriff, dir das Rennen aufbauen kannst.
Ja klar, ich meine, du musst, wenn du
Ne?
200 Kraus schnell schwimmst, musst ja gefühlt vorne, muss ja eine 52 oder 51, muss ja rutschen. Das musst du ja mal reinziehen. Also muss ja rutschen. Und wenn das nicht rutscht, dann ist halt das Problem, hast halt ein Problem. Dann kriegst du das hinten raus auch nicht mehr gerettet.
absolut, absolut. Also das, glaube ich, funktioniert sehr, 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 sehr gut. Fehlt dir Australien?
Ja, Australien war mega. Ich habe diese anderthalb Jahre oder ein Dreivierteljahre extrem genossen. Das war eine super geile Zeit. Von allen Umständen her. Und ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass das einmalig war, was ich dort erlebt habe. Einfach aufgrund der Trainingsgruppe, aufgrund von den Lebensumständen. Ich habe mit meinen Vermietern heute noch gesprochen. Ich bin immer noch in das Familienleben mit integriert, so ungefähr. Und das Gesamtsurrounding war einfach geil. Nachher habe ich auch gedacht, also als ich ja damals dort weggegangen bin, habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, wenn ich jetzt nochmal für 4 Jahre runtergehe, wird das nicht schlimm. Und dann bin ich auch ehrlich, glaube ich, wäre ich auch da geblieben. Weil du dann einfach über eine längere Zeit einfach da bleibst und dann bindest du dich irgendwie doch nochmal anders an das Land. Und bin mit der Situation jetzt hier aber völlig zufrieden. Aber klar, wenn du jetzt hier siehst, ich meine, ich gucke jetzt hier raus, ich bin eigentlich nie so ein richtiger Freund davon, aber klar, es ist jetzt grau in grau, es ist irgendwie 2 Grad. In Australien ist gerade Hochsommer und würde ich auch nehmen. Die Lebenseinstellung der Leute war extrem cool, das Umfeld war einfach toll. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht so hätte nochmal reproduzieren können. Ja, wenn ich jetzt meinetwegen an einen anderen Standort gegangen wäre, weil Adelaide das hätte nicht sein sollen, dann kommst du halt immer vielleicht dahin und sagst, na ja, aber das Leben mit Paige und Michael, so hieß meine Vermieter, war doch viel toller und die Trainingsgruppe und so war doch viel cooler und da hatte ich die und die Rolle und jetzt bin ich nur einer von vielen oder was auch immer. Ich denke, das war so gut, wie es war. Das war einzigartig und dem trauere ich natürlich irgendwo hinterher, weil es toll war, aber würde nicht sagen, dass ich jetzt unzufrieden mit der jetzigen Situation bin, weil ich nicht in Australien bin.
Das hast du sehr schön gesagt.
Danke.
Was hast du jetzt in den Niederlanden schon schätzen gelernt?
Extrem Einsatz für den Sportler, das habe ich heute nochmal gemerkt. Also dieser, wie gesagt, der Physio, der jetzt hier ist, der hat viel mit Schellen auch gearbeitet früher, der macht aus meiner Sicht, der macht einen super Eindruck. Dann ist es aktuell so, dass ich hier in einem Hotel noch wohne, in dem Van der Valk Hotel und noch keine richtige Bude habe. Und diesem Van der Valk Hotel gibt es wie so OSP-Zimmer, sage ich jetzt einfach immer. Das sind jetzt nicht die richtigen Hotelzimmer, sondern das ist für den Sport so. Wie wenn der DOSB irgendwie in Frankfurt in einem Hotel halt Zimmer hätte für keine Ahnung, welche Sportler. So ist es hier auch. Und heute hatte ich ein Gespräch mit einer Ernährungsberaterin hier von den Holländern. Also ich kann hier auch alles nutzen. Ich werde, wie gesagt, normal genau behandelt. Und ja, so Kleinigkeiten einfach. Ich habe halt hier keine Möglichkeit zu kochen. Und meine Eltern und ich waren so nett und wir haben jetzt vorgekocht für die Woche, weil ich halt hier nur aufwärmen kann. Ansonsten muss ich halt essen gehen oder halt hier im Hotel essen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen doof. Und dann hat sie halt gesagt, naja, in Amsterdam gibt es halt diese Küche vom irgendwie Olympischen Komitee und so. Die machen halt immer so Prep-Meals und frieren die halt ein. Die Sachen hätten sie auch wohl in Paris dabei gehabt. Ja, ich frage jetzt mal nach, ob man das nicht bei dir auch machen könnte. So, und das heißt, irgendwo ist ja ein gewisser Drive einfach grundlegend von den Leuten da und die sich auch irgendwo in mein Wohlergehen kümmern und die einfach auch ja das vielleicht als Projekt wiederum sehen oder mich auch einfach als normalen Sportler betrachten und sagen, hey, wir versuchen ihn auch, genauso wie alle anderen niederländischen Sportler, auf dem Weg zu unterstützen, die beste Version seiner selbst oder das Beste aus sich rauszuholen. Und ansonsten sind die von der Gruppe her, alle anderen Sportler haben mich super nett aufgenommen. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie denken, oh ja, der ist nur wegen Bisch hier. Also ja, natürlich ist das mir klar, dass Bisch hier auch einen großen Anteil daran hat, dass ich hier bin. Das ist ja gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt hier hingehen und sagen, oh ja, jetzt ist hier der privilegierte Deutsche, der jetzt um die Ecke kommt oder sonst was. Das stimmt nicht. Und nee, es ist einfach, ich freue mich, hier in dem Umfeld zu sein. Es macht einfach Bock, hier wieder zu trainieren und das ist, denke ich, das Wichtigste.
Ja. Sprichst du schon Niederländisch ein bisschen oder hast du das angefangen zu lernen?
Ja, manche Sachen sind ja wirklich ein gleich oder ähnlich zu Deutsch, die man so ein bisschen ja aufschnappen kann. Jetzt kann ich keine Beispiele geben, ist natürlich doof, aber gerade bei der Erwärmung oder bei so anderen Sachen kriegt man dann, wenn die Be doch Bene ist ja, glaub, Bene ist ja, glaube ich, Beine auf Niederländisch oder ähnlich. Also es klingt auf jeden Fall ähnlich und wenn du dann so ein bisschen guckst und irgendwie ein Gefühl hast, für was man macht, dann kann man sich so manche Sachen schon zusammendichten. Aber ansonsten Duolingo, ja, läuft halt. Und das heißt, Bisch und ich versuchen jetzt so ein bisschen, ja, Holländisch oder Niederländisch zu lernen. Und ist auf jeden Fall eine wilde Sprache. Manche Sachen sind wirklich echt ähnlich, manche Sachen sind komplett neu und anders, die man aus dem Deutschen so gar nicht kennt. Aber bisher eigentlich alles gut.
Ist auch schön, so ein kleiner Side-Hustle, der hält fit im Kopf,
Ja, genau, so ist es.
wenn dich das Studium nicht mehr auslastet. Wie lange planst du jetzt da zu bleiben? Also in Eindhoven generell, nicht im Hotel, sondern.
Ja, Hotelzimmer, ich hoffe noch so 4, 5 Monate, dann wird so ein anderes Zimmer für mich frei, wo ich
So
eine
lange
Couch habe.
noch? Ach
Ja,
komm.
aber es geht eigentlich voll klar. Ich meine, jetzt haben voll viele Leute wahrscheinlich den Gedanken, dass ich mich hier dumm und dämlich zahle. Das tue ich nicht. Das ist echt gut, weil ich habe das Preisniveau in Eindhoven ist echt sehr hoch. Das hat mich schon zu Beginn, habe ich gedacht, oh, das sind ja Münchner Verhältnisse. Das wird schon ein bisschen anders. Wie lange plane ich hier zu sein? Ja, 3,5, also bis Los Angeles 28, so mein Plan. Auf der anderen Seite, ja, solange Bisch irgendwo hier ist, würde ich jetzt mal auch irgendwo sagen. Ich denke aber, dass er hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Er hat Bock auf die Niederlande. Er wird hier Nationaltrainer bleiben bis 28. Die wollen hier was verändern, kreieren. Und ja, bis 28 oder darüber hinaus, wer weiß. Auf jeden Fall plane ich jetzt erstmal bis zum Spielen. Oder ja, vielleicht ein bisschen kürzer, weil dann muss die Bundeswehr das nochmal neu genehmigen. Da würde ich aber jetzt keine genauen Daten zu sagen. Aber ansonsten, ja, sind das erstmal so die Meilensteine. Oder das Fernziel ist Los Angeles 28, gar keine Frage. Und alles, was dazwischen ist, das nimmt man natürlich gerne mit und versucht auch so gut es geht und bestmöglich zu performen.
Was sind die Zwischenziele?
Jetzt erstmal Einzelstart WM Quali, weil ich ja gar keine, also 48:20 ist keine langsame Zeit. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich jetzt aktuell stehe, weil, naja, ich habe lange Pause gemacht und das habe ich schon in Ägypten teilweise gemerkt, dass ich lange Pause gemacht habe. Offensichtlich.
War das dein erstes Trainings, also dein erster echter Trainingseinstieg wieder in Ägypten, oder warst du, ich meine, du hast erzählt, dass du in Heidelberg vorher, aber so für dich?
Ja, ich habe vorher was gemacht, aber das war jetzt nicht so, ich meine. Ja, ich war auch in München ab und zu mal schon. Ich war dann mal ja, eine Woche irgendwie Beachvolleyball spielen und habe halt einfach andere Dinge gemacht und habe auch einfach mal auch mal 3, 4, 5 Tage am Stück einfach mal nichts gemacht. Aber in Ägypten oder mit dem Jahr 25, würde ich sagen, habe ich erst wieder richtig angefangen zu trainieren. Ja, ich hätte aber trotzdem gedacht, dass ich in Ägypten, dass es mir schlimmer oder schlechter geht. Und jetzt kann das irgendwie damit zusammenhängen, dass ich doch fitter bin, als ich gedacht habe, bin. War das richtiges Deutsch? Weiß ich nicht. Oder dass einfach ich doch irgendwie ja, nicht so viel gemacht habe in Ägypten, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, eher Ersteres. Jetzt am Freitag machen wir hier so einen Testwettkampf zum ersten Mal. Mal gucken, wo wir da stehen. Und ansonsten kommen ja noch ein, zwei, drei Wettkämpfe, bevor es dann in Berlin losgeht. Von daher, ich bin gespannt. Aber das ist so das erste Fernziel. Klar, dann Singapur-WM, eine Kurzbahn-EM kommt dann ja. Was kommt dann? Eine EM-Langbahn, Kurzbahn-WM und dann wieder Langbahn-WM und Kurzbahn-EM, glaube ich. Irgendwie so. Ja, alle großen Wettkämpfe
Okay,
dazwischen.
also
Ich habe mir jetzt aber keine Zeit
ja,
irgendwie,
nee, nee.
keine Zeit mir vorgenommen, die ich sage, ey, 20, 25 will ich Zeit X schwimmen oder Zeit Y. Das ist erstmal jetzt, erstmal für die WM qualifizieren. Ich denke, das ist das Wichtigste.
Ja, das könnte spannend werden. Ich glaube, da werden einige Anfang Mai ein bisschen ins Blaue hineinschwimmen, was da so
Ja, die Zeiten
zeitmäßig passiert.
sind schnell auf jeden Fall.
Ja,
Das
ja.
ist schon so. Und es ist halt einfach schade, in dem Moment wieder zu sehen, dass wir halt, ja, aufgrund von Geldproblemen irgendwo, obwohl wir eine erfolgreiche Sportart waren, da halt wieder gegensteuern müssen. Das ist halt einfach schade. Und das wird sich, glaube ich, langfristig gesehen nicht, groß verändern, leider.
Ja, teilweise hausgemachte Geldprobleme, teilweise natürlich am Fördertropf hängend.
Ja.
Dass man den aber auch nicht gänzlich los wird, ist bekannt. Wer hier öfter zuhört, der weiß, dass ich das äußerst kritisch bewerte, sich davon einzig abhängig zu machen. Aber da bin ich verbandspolitisch nicht tief genug drin, um das genauer zu erläutern.
Ich auch nicht.
Was ist denn jetzt der nächste Wettkampf, wo man dich im Becken live als Zuschauer sehen könnte?
Da müsste man sehr wahrscheinlich nach Schottland fliegen, denn wir fliegen, was ist es, zweites Märzwochenende, 14. bis 16. März müsste das sein. Wettkampf in Edinburgh. Da werden wir schon, das ist, würde ich sagen, der erste richtige Wettkampf. Dann werde ich in Stockholm am Start sein. Kai wird da ja auch schwimmen und dann, ja, deutsche Meisterschaften. Und dann heißt es, oder in Stockholm kann ich mich auch schon qualifizieren, aber Fokus ist halt auf den Deutschen, weil ich dann einfach mehr Zeit habe. Und da geht's dann rund. Da muss es dann klappen. Oder nicht muss es klappen, da wird es klappen.
Ich wünsche dir alles Gute dafür. Auch, dass dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ich lebe noch 4 Monate in diesem Hotelzimmer, weil ich mir 10
Ja, aber das muss
Quadratmeter
man ja
mit
auch, nee, auch das ist ja nur,
Inhouse-Dusche vorstelle.
das sind ja nur 5 Tage die Woche, dann fahre ich ja das Wochenende mich ja zu Hause. Das geht ja. Und ein Hotelzimmer, ich meine, ja, ist halt ein Hotelzimmer, aber ist jetzt noch nicht so, dass man hier nicht in die Stadt gehen kann oder sonst wie. Ich bin hier nicht gefesselt oder eingesperrt.
Das
Außerdem
ist
habe ich hier so einen
richtig,
schönen
ja.
Balkon, wo ich hier mal die Sonne genießen kann, wenn sie rauskommt oder andere Dinge machen
Zwei
kann.
Stunden am Tag.
Ja, genau, so ungefähr. Kann die Autos zählen, die
Alles
an der Autobahn
klar.
hier vorbeifahren.
Oh Gott. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Schön.
Nein, nein, habe ich nicht.
Die
Alles
Romantik
gut.
zerstört.
Ja, okay, dann fange ich die Romantik wieder ein. Und zwar ist hier unten dieser schöne Teich, wo Fische drin rumschwimmen. Das ist ein schöner Springbrunnen. Da kann ich reingucken und die Seele baumeln lassen.
Dann lass noch ganz oft die Seele baumeln. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in Berlin sehen. Sage bis dahin, toi, 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 alles Gute, bleib gesund. Und ja, wir werden uns weiter ein bisschen begegnen und deinen Lebensweg begleiten. Vielen Dank, Joscha.
Sehr, sehr gerne und bis dahin.